Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Ausgleich, Unentschieden, Remis, Gleichstand. Alles Wörter für den einen Zustand. Keine Mannschaft konnte den entscheidenden Akzent setzen, also auch nicht die eigene. Stuttgart war zu Gast im Weserstadion und Werder konnte nach einem Blitzstart und guten Chancen zweimal in Führung gehen. Am Ende allerdings half das alles nichts, denn die Schwaben langten nochmal zu in der 85. Spielminute. Und damit moin zum Nachspieldeich. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, das Unentschieden, es sorgte nicht nur für Frust bei der Mannschaft des SVW, sondern auch bei euch. Ihr habt uns wie immer fleißig geschrieben an unsere WhatsApp-Nummer, die 0160 9821, dreimal die 8 und die 4 und seid mit uns ins Gespräch gekommen. Und auch wir haben heute mächtig Bedarf, das aufzuarbeiten, was wir da gestern gesehen haben. Verbunden mit der Frage, war es wirklich so schlecht gegen eine Mannschaft, die eben auch nicht aus dem Tabellenkeller kommt, sondern amtierender Vizemeister ist? Mein Deichstubenkollege Malte Bürger nimmt das heute mit mir auseinander und ich bin mal gespannt, ob wir schwarz malen oder grün-weiß. Moin Malte an diesem ersten Advent.
Ja, moin. Hallo, grüß dich.
Ja, sag mal, brennt bei dir die erste Kerze oder schon der ganze Kranz?
Ja, nee, auf keinen Fall der ganze Kranz. Also ganz, das ist noch alles ganz gesittet. Und ich würde mich auch wie immer irgendwo in der Mitte treffen, was die Malerei angeht. Also natürlich kann man sich total ärgern, wie das Ding am Ende gelaufen ist, gerade welche Chancen du auch hinten raus noch hattest. Aber ich glaube, man darf unterm Strich auch festhalten, dass die Mannschaft sehr viel richtig gemacht hat. Und da gehe ich auch so ein bisschen mit Ole Werner, der gestern nach dem Spiel gesagt hat, naja, wenn man sich über nur einen Punkt gegen den VfB Stuttgart ärgert, dann kann man, glaube ich, auch sagen, dass das Team insgesamt auf einem vernünftigen Weg ist. Ja, ist es, aber es gibt eben auch noch Baustellen.
Ja, und wir zwei drehen uns weiter heiter im Kreis. Zumindest fühlt sich das so an.
Tatsächlich, ja.
Wirklich, also das war so gestern mein erster Impuls. Also ich dachte, also die Fehler der Mannschaft, über die wir letzte Woche bereits gesprochen haben, die beschnacken wir heute irgendwie wieder. Interessant ist, dass der Blick auf die Leistung der Mannschaft bei euch ganz unterschiedlich ausfällt. Du hast es ja gerade auch gesagt, ne, ist immer die Frage, wie man es betrachtet. Und genau das Thema hatten wir auch letzte Woche.
Ja, genau.
Thomas aus Wiesmoor auf jeden Fall ist wie die Mehrheit von euch gnadenlos enttäuscht. Er schreibt, wenn man es zweimal nicht schafft, eine Führung zu halten, wenn man sich zweimal von dem so einfach abkochen lässt. Wenn man aus einer Vielzahl an Chancen nur zwei Tore macht, dann hat man einen Sieg nicht verdient. Da kommt ein extrem ersatzgeschwächtes Stuttgart nach Bremen und trotzdem hätten wir am Ende fast noch verloren. Dann wäre es doch noch ein ausgerechnet Spiel geworden. Hört bitte alle auf mit der Träumerei von Europa. Für Werder kann es nur darum gehen, möglichst schnell die 40 Punkte zu schaffen. Ja, Malte, das eine ist ja die Tore selbst zu machen, das andere gut zu verteidigen. Abgekocht von Demirovic. Unterschreibst du das so?
Ja, Werder hat sich da natürlich defensiv am Ende schlecht verhalten. Also das hat auch Ole Werner angemahnt nach der Partie, der gesagt hat, uns fehlt der Killerinstinkt. Und damit meinte er ausdrücklich nicht nur eben das, was vorne passiert ist, exemplarisch die Situation, die Marvin Ducksch in der Schlussphase hatte, sondern eben auch das Defensivverhalten. Da muss man eben mit dem richtigen Killerinstinkt zu Werke gehen, sich clever verhalten und darf sich da nicht trotz eigentlich vernünftiger Zuteilung so komplett auseinandernehmen lassen, wie es dann noch passiert ist. Da gab es überhaupt keinen Anlass mehr zu. Hatte sicherlich auch taktische Gründe, kommt sicherlich da gleich auch noch zur Sprache. Das ist das, was eben so frustrierend zurücklässt. Auch Marco Friedl, der hat eine richtige Krawatte gehabt, als wir mit ihm gesprochen haben nach der Partie, weil er eben auch sagt, ich kann das Gleiche erzählen wie letzte Woche. Wir kriegen wegen jedem, scheißen Gegentor, hat er geflucht, und machen die Dinger vorne einfach nicht rein. Und diesmal waren ja wirklich auch jede Menge Chancen da. Also natürlich sind die alle selber auch gefrustet. Das kann man jetzt auch total positiv sehen, weil die alle wissen, eigentlich geht da viel mehr. Und du hast jetzt wieder gegen ein Top-Team der Liga amtierender Vizemeister nicht schlecht ausgesehen. Also Werder zeigt unter dem Strich keine Partien im Moment, wo du sagst, ja, das ist ja wirklich desolat gegen die Top-Teams, sondern Werder kann jedes Mal mithalten, kriegt es aber einfach nicht auf die Reihe, sich am Ende so gebührend zu belohnen, dass auch alle zufrieden nach Hause fahren. Vielleicht ist dann zu viel Zufriedenheit, wäre dann auch Gift, insofern dann lieber irgendwie diesen Frust mitnehmen und versuchen, in positive Ergebnisse umzuwandeln. Aber klar, wenn Marco Friedl danach dann eben auch sagt, wenn du solche Spiele nicht ziehst, dann reicht's eben vielleicht auch nicht für Höheres, was du dir irgendwie mal vorgenommen hast. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das höchste Ziel einfach nur ist, 40 Punkte zu holen, weil dafür spielt die Mannschaft für mich dann doch eben auf einem anderen Niveau. Aber klar, um nach ganz oben zu schauen, da musst du eben solche Punkte auch mal mitnehmen und das passiert halt zu selten.
Ja, und das ist ein Stück weit auch die bittere Erkenntnis, die gerade wahrscheinlich alle so frustriert zurücklässt. Es gibt aber auch positive Stimmen, wie die aus dem Oldenburger Land von Markus. Er schreibt, was für ein spannendes Spiel, mächtig viel Temperatur im Spätherbst. Unsere Werderaner zeigen erneut, dass sie mit den Top-Teams der Bundesliga mithalten können. Also unterstreicht nochmal, was du gesagt hast. Mhm. Und auch Gerd hat uns geschrieben und darüber habe ich mich besonders gefreut, weil den habe ich gestern vorm Stadion getroffen und der hat mir versprochen, dass er mir Post schickt. Hat er gemacht? Also uns ja, ne? Wir sind ja ein Team, muss man ja sagen. So, er schreibt, moin, zu Hause angekommen und immer noch unschlüssig, ob ärgerlich oder zufrieden. Ärgerlich, dass mal wieder die Chancen nicht genutzt wurden und hinten zu einfach die Bälle reingehen. Oder glücklich, wie gut die Mannschaft sich entwickelt hat und Fußball spielen kann. Glaube, dass die positiven Dinge überwiegen, jetzt noch im DFB-Pokal gewinnen und in den nächsten 3 Spielen noch mindestens 7 Punkte holen. Liebe Grüße und weiter so. Ja, also du hast es gerade schon gesagt, bei Friedl war der Frust richtig groß. Den hast du in der Mixzone angetroffen. Ganz kurz zu ihm, der musste ja in der 83. raus, wurde ausgewechselt gegen Toni Jung. Der war angeschlagen. Was genau ist denn da los? Und vor allem mit Blick auf Dienstag, der hat nicht mehr viel Zeit, wird er uns erhalten bleiben?
Stimmt, ganz wichtige Frage. Ja, er sagt, er hat Adduktorenprobleme und die hatte er die ganze Woche schon. Also auch während der Trainings, dann hätten die Physios das aber wohl ganz gut hinbekommen, sagte er. Und auch während der Partie hat er sich eigentlich ganz gut gefühlt. Und dann gab es aber wohl eine Aktion, er konnte jetzt nicht genau sagen, welche das war, wo es ihm nochmal so richtig reingezogen ist. Und dann hat er sich halt auch dazu entschieden, um nichts Schlimmeres zu riskieren und jemanden reinzuschicken, der vielleicht bei 100% ist, dann runterzugehen. Er sagt selber, er ist guter Dinge, dass das mit Dienstag sich ausgeht und er da auf jeden Fall dabei sein kann. Und ich glaube, wer ihn gestern verteidigen hat sehen, der weiß auch, dass er elementar wichtig ist. Na klar, ist das alles hypothetisch. Wäre dieses zweite Gegentor noch gefallen, wenn Marco Friedl auf dem Platz gewesen wäre? Man weiß es nicht. Aber das, was er da vorgezeigt hat, war schon wieder richtig, richtig stark. Der ist in der Top-Verfassung und da ist ihm nur zu wünschen und vor allem Werder zu wünschen, dass die Adduktoren da bis Dienstag wieder mitspielen.
Ja, der ist auch verbal in einer guten Verfassung und ich habe mich gefragt, wie Ole und Friedl das eigentlich miteinander hinkriegen, wenn sie jetzt so unterschiedlich auf die Partie blicken, denn wir haben es gerade gesagt, ne, Friedl on fire und Ole Werner in der PK gestern, ja doch eher, ich hatte fast das Gefühl, zufrieden bei sich. Ich würde ihn gerne mal zu Wort kommen lassen, dann könnt ihr euch nämlich eine eigene Meinung bilden und mal hören, mit welcher Erkenntnis er aus dem Spiel geht.
Sehr, sehr ärgerlich, dass wir es nicht schaffen, diese Führung über die Ziellinie zu bringen. Ich glaube, direkt vorm 2-1 können wir auf 3-1 stellen, müssen wir dann vielleicht sogar dann so ein Spiel auch an dem Punkt beenden und dann diese 3 Punkte da schon einfahren. Dann ist es aber trotzdem vom Rückzugsverhalten, von einer tiefen Sicherung einfach in dem Moment nicht gut und eine Mannschaft wie Stuttgart nutzt das eben für sich. Deshalb Leistung wirklich positiv, wirklich gut. Ich glaube, wenn man sich über einen Punkt ärgert gegen VfB Stuttgart, ist man generell in der Art und Weise, wie man auftritt als Mannschaft, auf einem ganz vernünftigen Weg. Und trotzdem ist halt für uns der nächste Schritt, natürlich auch so einem Spiel 2 Punkte mehr mitzunehmen und dann eben halt auch zum Schluss diesen Killerinstinkt zu haben, entweder offensiv das 3-1 zu machen, die Möglichkeit war da, oder dann zumindest defensiv auch sich so clever zu verhalten, dass man die Räume entsprechend so zustellt, dass es jetzt nicht so einfach ist, wie beim 2-2 für den Gegner zu treffen.
Ja, Malte, du hast das ja schon gesagt, ne? Wie Ole die Partie einfängt. Ich habe mich gefragt, ist das nicht auch ein bisschen Schönreden nach der Partie?
Ja, das mag für den einen oder anderen sicherlich so klingen. Ich finde, dass in dem Fall ist es völlig richtig. Also einerseits ist es ja immer auch ein Unterschied, was sagt man in die Öffentlichkeit und was sagt man intern. Und natürlich wird er da ebenso wie Marco Friedl sehr frustriert sein, auch Dinge klar ansprechen und sagen, was ihm eben nicht gepasst hat. Dass er 3 Tage vor einem DFB-Pokalspiel sich da jetzt nicht hinsetzt und den taktischen Stab über der Mannschaft bricht und da die großen Dinge anzielt, ist auch klar. Der hebt natürlich das hervor, was gut gelaufen ist öffentlich, um für ein positives Mindset sozusagen fürs Darmstadt-Spiel öffentlich zu sorgen. Ist ja auch ganz klar, damit du da nicht irgendwie, du bist der Favorit gegen den Zweitligisten, du sollst da unbedingt weiterkommen, du willst da unbedingt weiterkommen, da sind solche Störgeräusche öffentlich jetzt eher negativ. Dass das intern, glaube ich, ganz anders gehandelt wird, da kann man stark von ausgehen. Und es war ja auch nicht nur Marco Friedl, der ziemlich angesäuert war. Justin Ginmar, mit dem haben wir auch gesprochen, der sagte eben auch, ich bin verdammt sauer, dass wir das Ding einfach nicht geholt haben. Also ich würde das nicht in eine Schönrednerei umwandeln, sondern ich würde schon sagen, dass er ja teilweise auch eben recht hat, weil die Mannschaft ja auch vieles gut macht und der ist garantiert nicht so blind und erkennt nicht, was da für Defizite sind. Das zeigt ja auch dann eindeutig seine Killerinstinkt-Aussage.
Das heißt aber, hinter den Kulissen gibt es dann auch noch in den nächsten Tagen den krachenden Wake-up-Call, den es brauchen wird, denn viel Zeit ist ja nicht mehr bis Dienstag.
Ja, es gibt klassisch jetzt am Sonntag gibt es die Analyse, wo mit Videosequenzen dann auch nochmal explizit gezeigt wird, was da eben schlecht gelaufen ist. Und das wird da, glaube ich, nicht in feinster Heilpädagogik irgendwie vermittelt, sondern da wird auch schon deutlich angesprochen, da muss Spieler XY sich besser verhalten und der nächste Spieler muss da mithelfen. Das ist schon klar. Und ich glaube, nur weil es solche klaren Analysen auch schon in den vergangenen 3 Jahren gab unter Ole Werner, hat diese Mannschaft ja Schritte nach vorne gemacht. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Werder braucht eben nur noch weitere Lehreinheiten. Das ist eben diese bittere Erkenntnis, um wirklich auf diesem Niveau zu sein, auf dem man eigentlich sein möchte.
Er ist ja eben auch schon auf die Tiefensicherung, das Rückzugsverhalten eingegangen. Mhm. Da sind wir im Grunde schon bei der Analyse, beim Sezieren der tiefen Räume. Und ein Mann, der kann das bei uns ja besonders gut, das ist Taktikexperte und Deichstubenfreund Tobi Escher. Hier ist seine verbale Kunst.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Normalerweise darf ich meine Analysen mit dem Satz beginnen: Ole Werner nahm keine Veränderung an seinem System vor. Nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart stimmt das nicht so ganz. Denn tatsächlich, Werder hat mal mit einem neuen Spielsystem begonnen. Es war ziemlich deutlich zu erkennen, dass Werder diesmal mit einer Viererkette verteidigt hat, mit 4 Mann davor, also ein klassisches 4-4-2, wobei Ginmar und Dux den Doppelsturm bildeten. Diese Formation war eine Reaktion auf den VfB Stuttgart, der ebenfalls mit einem 4-4-2 begann, vor allen Dingen aber auf den Flügeln immer versucht, eine Überzahl herzustellen. Um das kontern zu können, wollte Werder auch mit jeweils 2 Flügelspielern auf beiden Seiten spielen und man muss sagen, das ist Werder auch sehr gut gelungen. Sie haben es geschafft, dass der VfB Stuttgart immer viel hin und her spielen konnte, aber sehr wenig in die Tiefe spielen konnte, dass sie auch nie eine Überzahl herstellen konnten. Blöd nur, dass Werder in einzelnen Situationen noch gedanklich bei der Fünferkette war. Etwa vor dem Gegentreffer, als Stark als Rechtsverteidiger weit rausrückt, um den Gegner zu verfolgen und dadurch eine Lücke sich öffnet, von wo dann Mittelstädt die Flanke schlagen konnte. Aber insgesamt, dieses 4-4-2 hat gut funktioniert, gerade gegen den Ball. Und offensiv hat Werder versucht, mit viel Tempo hinter die Kette zu gelangen, immer wieder Ginmar zu schicken. Das hat zwar zu wenigen Torchancen geführt, aber durch das intensiv geführte Spiel hat Werder es geschafft, Stuttgart vom eigenen Strafraum fernzuhalten. Nach der Pause haben beide Teams dann häufiger mit einer Fünferkette agiert. Wanoman ist häufig bei Stuttgart mit reingefallen in die Abwehrkette, Weiser auf Bremer Seite. Damit haben sich beide Teams neutralisiert. Werder hatte am ehesten noch über Standardchancen und über Ecken und Freistöße. Da hatten sie ein großes Übergewicht, das sie auch zum 2-1 genutzt haben. Am Ende ein bisschen ärgerlich, dass sie angesichts der Mehrzahl an Chancen hier nicht als Sieger vom Platz gehen. Man muss aber im Nachhinein sagen, dieser Systemwechsel von Werner, er ging größtenteils auf.
Danke, Tobi. Ja, erwähnt hat er ja, dass Ginmar immer wieder geschickt wurde, dass das eben allerdings auch nicht die Torchancen gebracht hat, die man sich eigentlich wünschen würde. Jan-Peter findet dazu, also was Ginmar angeht, Europa, da könnten wir durchaus dabei sein, aber dann muss man diese Spiele, in denen man klar die bessere Mannschaft ist, auch gewinnen. Erste Elfer-Situation, eigentlich gelb für Ginmar wegen Schwalbe, sowas möchte ich nicht sehen. Brauchen wir einen Knipser? Oh ja, denn Duxch ist eigentlich ein offensiver Mittelfeldspieler und Ginmar ist eben ein Blitzer und keiner, der immer an der richtigen Stelle steht. Also, wir halten fest, Ginmar hat gestern wunderbar zum 1-0 eingeköpft und hatte ja dann nochmal das Ding auf dem Schlappen, kurz vor der Pause. Mhm. Du warst mit seiner Leistung gestern richtig zufrieden, wenn ich mir die Note anschaue. Was fandest du denn besonders gut?
Ja, total, war ein stetiger Unruheherd, war immer in Bewegung, hat sich total viel zugetraut. Auch diese Elfmeterszene, die ich jetzt übrigens nicht als Schwalbe abkanzeln würde, also er selber sagte auch, also ich habe den Ball gespielt, der Stuttgarter hat's nicht, er hätte es mal probiert, na klar, also so ein bisschen mehr gefallen, als dass er gefoult wurde, ist er sicherlich. Ja. Und ich bin auch weit davon weg zu sagen, dass das ein Elfmeter war. Jetzt aber von einer klaren Schwalbe zu sprechen, würde ich auch nicht. Schmälert aber den Gesamteindruck nicht. Erste Halbzeit fand ich von ihm richtig gut, zweite war ein bisschen weniger auffällig, aber noch total viele gute Szenen, nachdem wir ja auch zuletzt drüber gesprochen haben, dass er noch nicht so richtig bei 100% ist und in Schwung ist. Und er hat im Gespräch mit uns hinterher auch gesagt, ja, das ist auch so, er spielt momentan mit Schmerzen. Also Schmerzmittel sind, glaube ich, bei dem einen oder anderen Spieler gerade ein Thema, wenn man das so hört. Aber er sagt, es ist alles mit der medizinischen Abteilung abgesprochen. Es kann im Moment nicht schlimmer werden. Und dann ist er auch bereit, ja, sich zu opfern, wie er gesagt hat, auf dem Platz für die Mannschaft. Und ich glaube, gestern hat man das wirklich gut gemerkt, gut gesehen. Er ist auch mit dieser taktischen Veränderung sehr, sehr gut zurechtgekommen, hatte ein bisschen das Problem. Deswegen glaube ich zum Beispiel, weshalb das noch nicht hundertprozentig bei ihm funktioniert hat, weil Romano Schmid gestern wie ich finde, keinen allzu guten Tag hatte. Der hat, eigentlich war das für ihn wie gemalt, der hat total viel Platz im Mittelfeld gehabt, kam gestern aber nicht so zurecht, wie es gewohnt ist. Normalerweise waren eigentlich die Räume da, die er liebt, um andere Leute in Szene zu setzen. Und deswegen hat es auch nicht so geklappt. Aber um bei Justin Jin mal zu bleiben, also er hat vieles, vieles richtig gemacht. Und wenn das jetzt sein aktuelles Leistungslevel ist für die kommenden Wochen, ich glaube, dann kann man da sehr zufrieden mit sein.
Also hier war jetzt das Thema möglicher Elfer drin. Da muss ich sagen, der war es für mich auch nicht, den du gerade angesprochen hast. Denn da ist nicht viel passiert im Grunde. Und Jin Ma, ja.
Er probiert es halt. Mal, wie ein Stürmer.
Er
halt
probiert,
genau.
Da muss irgendwas im Rasen gewesen sein, das ihn hat stolpern lassen. Was mich aber viel mehr genervt hat, war, dass es ein paar heikle Szenen auf dem Spielfeld gab, die hätte man ahnden können. So. Und Matthias aus Ostfriesland, der regt sich auch ziemlich auf. Ich zitiere Passagen seines Beitrags. Ich bin stinksauer auf die Kellerasseln in Köln, in diesem Fall Perl. Dass sie den Elfer wegnehmen, ist okay. So einen hätte ich gegen Werder auch nicht haben wollen. Auch, dass sie beim 2-2 der Stuttgarter nicht eingreifen, finde ich okay. Aber in der ersten Halbzeit wurde Stark und in der zweiten Halbzeit Weiser. Ganz klar, elfmeterwürdig umgerissen. Das waren klare Fehlentscheidungen von Osmas und genau dafür hat man mal den Videobeweis eingeführt. Hier bin ich komplett Chloroform mit Arne Zeigler und anderen. Wenn die VAR-Schiedsrichterei nach so vielen Jahren keine auch nur halbwegs einheitliche Linie zustande gebracht hat, sollte man sie einstampfen oder komplett auf Abseits oder Ball Inside Offside zurückstutzen. Ja, also erstmal Malte, wie hast du die einzelnen Situationen gesehen? Mein Puls ging zeitweise auch höher und wie siehst du den letzten Punkt zu sagen, wir sollten diese ganze VAR-Geschichte nochmal hinterfragen?
Ja, das ist ja schon das Dauerthema, ne, dass der irgendwie noch hinterher oder hinterfragt werden muss. Ich finde, grundsätzlich ist es schon okay, eben weil er Spielsituationen dann eben doch fairer macht. Also da sind wir bei dem Elfmeter, ne? Also das ist tatsächlich so. So ein Ding willst du dann eigentlich auch nicht haben, wenn es kein echter Elfmeter war. Du brauchst halt einfach diese Verlässlichkeit, dass diese Situation wirklich ja grundsätzlich so gehandelt wird. Und da hat man eben ja immer das Problem, dass egal in welchem Stadion, dann wird es mal wieder anders ausgelegt und so. Und das ist, glaube ich, das, was so frustriert. Grundsätzlich ist der VAR einfach ein gutes Mittel, auch wenn er im Stadion als Besucher natürlich tierisch nervt, weil du irgendwie gerade gejubelt hast oder so und plötzlich darfst du das dann doch nicht mehr. Ich bin aber auch bei den anderen beiden Szenen, also da hat es mich auch echt gewundert und auch tatsächlich geärgert, dass da nicht irgendwie anders entschieden wurde. Das sind schon klare Aktionen, die eigentlich total gemalt sind für den VAR und warum es da dann eben auch nicht mal das Signal gibt. Also wenn der VAR da jetzt schon nicht richtig entscheiden will oder so, ne, dann soll der wenigstens dann auch den Schiedsrichter rausschicken und sagen, guck's dir nochmal an. Weil, also das war ja weit weg von irgendwelchen Schwalben und da bin ich dann auch bei Marvin Ducksch, der hinterher irgendwie sagt, ja, solche Situationen im Mittelfeld werden sie gepfiffen, wenn sowas passieren würde, aber im Strafraum, im Spiel heraus dann eben irgendwie nicht und das ist natürlich total ärgerlich. Und ja, also das wären dann eben auch nochmal Möglichkeiten gewesen, dieses Spiel dann eben doch zu gewinnen und dann würden wir sicherlich heute auch nochmal komplett anders reden. Also hab ich auch nicht ganz verstanden. Ich find's sehr, sehr seltsam. Dabei bleibt es wahrscheinlich. Müssen wir uns wieder mal darüber ärgern, dass es irgendwie alles ganz kurios ausgelegt wird mit dem VAR.
Bianca aus Beckdorf hat sich übrigens auch geärgert und hat gesagt, warum schaut sich ein Schiri das Foul an Weiser im Strafraum in der zweiten Halbzeit nicht an? Ja, genau. Das kann man einfach so stehen lassen. Ja. Du hast es gerade schon gesagt, ne? Das Fragezeichen hast du auch im Kopf. Wo wir gerade bei den Jungs vorne sind, kommen wir an einer Personalie nicht vorbei und das ist Marvin Ducksch.
Was?
Da rumort es mal wieder mächtig an der Basis und auch gestern, als ich die Fanstimmen eingefangen habe, hatte ich das Gefühl, keiner polarisiert mit seiner Spielweise so wie er. Ja,
mir würde auch was fehlen, wenn wir jetzt nicht wirklich in unserer kleinen Selbsthilfegruppe hier andauernd über Marvin Ducksch sprechen würden.
Ja, und es ist ja so verrückt, weil also da haben wir wirklich die beiden Enden einer Skala, was die Bewertung angeht. Hören wir mal in diese doch, wie ich finde, recht strenge Botschaft an Ole Werner rein.
Lieber Ole Werner, ganz Bremen mag dich als Trainer. Du hast Tolles geleistet. Du hast uns den Aufstieg gebracht. Du hast uns jetzt ins gesicherte Mittelfeld gebracht. Aber bitte, wann erlöst du uns von Marvin Ducksch? Jämmerlich, welche Chancen er vergibt. Er nimmt die Planstelle weg für jemand anderen. Andere Spieler können sich nicht entwickeln. Warum darf er jeden Freistoß schießen? Warum stellt es ihn immer wieder auf? Er kann uns nicht helfen. Und irgendwann muss man das mal einsehen.
Das ist mal eine Ansage. Ja. Zumal, wir müssen ja mal festhalten, ohne Duxch wäre das 1-0 für Werder gar nicht gefallen. Und bevor du, Malte, jetzt den Raum bekommst, darauf einzugehen, möchte ich noch eine weitere Nachricht vorlesen. Denn da sind wir nämlich gleich schon in der Notenvergabe. Mhm. Bei eurer Note für Duxch müsst ihr euch vertippt haben. Er kostet uns einfach mehrfach den Sieg und dann Note 2, 3 Fragezeichen. Das habt ihr wahrlich exklusiv. Da kann man euch nicht mehr ernst nehmen. Sorry. Ja, da du ja der Notenvergeber bist und ich dich sehr ernst nehme mit deiner Arbeit, nimm uns doch mal mit rein in deine Bewertung. Und das Ganze verbunden mit der Frage, kannst du diese extreme Kritik an deiner Notenvergabe auch nachvollziehen?
Kann ich total. Also ich erlebe das wirklich jedes Wochenende, dass sich die Leute ja entweder beschweren oder zureden oder sagen, der war zu gut oder zu schlecht bewertet. Ich finde, der Ton ist teilweise ein bisschen fragwürdig, gebe ich auch ganz ehrlich zu, was jetzt diese Rückmeldung angeht. Also man darf sich da beschweren, aber klar, es ist eben ein emotionales Thema. Ich glaube, es gibt einfach, es gibt die Duxch-Hasser und es gibt die ja, Leute, die Duxch mögen, und dazwischen wird dann auch nicht mehr anerkannt, was er gut oder was er vielleicht dann auch wirklich schlecht macht, um es objektiv zu bewerten, da bin ich ganz ehrlich. Ich finde, er hat gestern beide Tore vorbereitet, er hat nicht nur diese eine Ecke, die zum Treffer von Jens Day geführt hat, geschlagen. Ja, es war die 60. insgesamt, glaube ich, in dieser Saison, die überhaupt erst dann auch zum Erfolg geführt hat. Er hat vorher aber Ecken geschlagen, wo, glaube ich, Niklas Stark alleine 2 Kopfballchancen hat. Er hat eine Freistoßflanke geschlagen, wo Niklas Stark, glaube ich, noch eine Chance hat. Er war insgesamt unheimlich aktiv unterwegs. Ja, von den beiden Dingern, die da am Ende sind, bin ich auch der Meinung, sollte er mindestens einen machen. Das ist sicherlich das Manko. Vielleicht darf man dann auch noch mal eine Note schlechter bewerten. Lass ich gerne mit mir diskutieren. Ich finde aber, dass er unterm Strich gestern wirklich eine völlig ordentliche Partie gemacht hat. Er ist halt momentan nicht als Vollstrecker gefragt, sondern als Mann, der Pässe gibt und ja, Ideen mitbringt. Das hat er gestern ordentlich bis gut gemacht. Sogar gut, deswegen hat er die Note 2 von mir bekommen, weil er total umtriebig ist, weil er der Mannschaft auf vielen Wegen in diesem Spiel gestern geholfen hat. Es bleibt eben am Ende hängen, dass er dieses Siegtor einfach nicht erzielt hat. Wenn aber, und dann sind wir jetzt zum Beispiel bei den Elfmetersituationen wieder, wenn die gegeben werden und Werder erhält 2 Elfmeter, ist es sehr wahrscheinlich, dass Marvin Duxch da antritt und das Ding vielleicht, wir wissen es nicht, aber er hat es schon häufiger getan, verwandelt, und dann ist er am Ende wieder plötzlich der Held und hat mit 2 Vorlagen und, sagen wir mal, einem Elfmeter-Tor dieses Spiel quasi im Alleingang mitentschieden. Und ich finde, das darf man dann auch honorieren. Klar, man darf mich jetzt dafür kritisieren, dass ich da eine 2 gegeben habe. Vielleicht ist es dann nur eine 3 aufgrund dieser vergebenen Chancen am Ende. Aber da jetzt zum Beispiel von einer Erlösung zu sprechen und dass er eine Planstelle blockiert, das sehe ich nicht. Ja, er hat auch schlechte Spiele, haben wir letzte Woche zum Beispiel drüber geredet, dass es in Frankfurt nicht ganz so toll war, wo andere gesagt haben, warum gibt's ihm denn eine 4,5? War doch ganz okay. Ich sehe das überhaupt nicht, weil er eben total viel Impact da vorne trotzdem hat. Werder hat eben momentan keinen anderen verlässlichen Stürmer, der so viel Einfluss auf eine Partie hat. Das gefällt mir auch nicht immer. Und ich halte auch nicht Marvin Duxch für den 100% perfekten Spieler, habe ich hier auch schon mal gesagt. Aber es hat eben auch einen Grund, warum er beim SV Werder spielt und nicht schon längst weggekauft worden ist von irgendeinem Top-Club. Er identifiziert sich aber total mit dem Verein. Er haut jede Woche alles rein. Mal klappt's besser, mal schlechter. Und deswegen fand ich gestern, wenn du Einfluss hast mit 2 Treffern, die du vorbereitest und auch noch viele weitere gute Szenen hast, dann hast du dir auch mal einen gut verdient, dass er natürlich die Dinger am Ende nicht macht. Klar, das ist ärgerlich, das ist bitter. Ein Mann seiner Klasse, das weiß er aber auch selber, sollte das Ding eigentlich unterbringen.
Ja, genau. Und ich glaube, da ist der Punkt, dass die Leute sagen, Note 2 ist da einfach zu gut. Also du hast sein Haben, ne, hast du gerade gut erklärt, also was auf der Haben-Seite steht auf seinem Stürmerkonto. Aber dann eben, und das ist ja jetzt nicht nur dieses Spiel gewesen, sondern auch ein paar Spiele davor, diese Tatsache, dass dann nicht einfach mal so ein Ding reingeht. Mhm. Und das fühlt sich, glaube ich, für die Fans ganz, ganz komisch und ja, letztendlich auch sehr unzuverlässig an, weil du dir natürlich wünschst, dass dann einfach mal mehr Torgefahr dort ausgestrahlt wird.
Genau, aber Stelle. Da haben wir natürlich auch letzte Woche drüber gesprochen, ob da vielleicht so ein Mann wie Niklas Füllkrug auch vorne drin dann einfach immer noch fehlt, also dieser Knipser-Typ, mit dem Marvin Duxch sich noch viel, viel besser ergänzt. Das war eben damals eine Traumkombi, die es in seiner Karriere so auch noch nicht gab. Die beiden haben perfekt harmoniert und deswegen gab es auch diese Vielzahl an Toren. Jetzt muss man ja auch mal ehrlich sagen, dass Marvin Duxch zum Beispiel so viel unterwegs sein muss, auch um den Strafraum herum, damit wer da überhaupt Chancen kreieren kann. Dann kann er nicht zeitgleich auch noch irgendwie vorne drin stehen und irgendwas versenken. Also ich finde, wie er die Flanke auf zum 1-0 macht, das ist wirklich richtig, richtig stark. Die schlagen so nicht sehr viele. Und
ja, die war schön. Genau.
Und da dann immer dann direkt zu sagen, es ist am Ende trotzdem eine 5 oder so, weil er das Ding am Ende nicht macht und der darf auf jeden Fall nie wieder spielen, das ist mir einfach zu billig. Also ich sehe da momentan auch niemanden, der dir über 90 Minuten gute Szenen konstant garantiert. Jetzt ist ein Keke Top halt leider auch noch verletzt, der wird erstmal eine Weile fehlen. Justin Ginmar hat komplett andere Stärken, die eingebracht werden. Oliver Burke ist eben momentan einfach nur der Kurzarbeiter und Marco Grüll kann sicherlich vieles gut, ist aber auch nicht dieses, ja, noch nicht diese verlässliche Kraft, haben wir auch kürzlich drüber gesprochen, wie es ein Marvin Ducksch im System und in den Augen von Ole Werner eben ist. Und es geht da gar nicht nur um Ole Werner, sondern es geht natürlich auch um die Mitspieler, die wissen, da vorne steht der Ducksch, das eine kann er, das andere kann er nicht. Deswegen müssen wir alles dafür tun, ihn genau so in Szene zu setzen, dass er seine Stärken ausspielen kann. Und das ist ja das Gesamtprodukt, was Werder momentan nicht so gut auf die Reihe bekommt. Aber wenn wir dann wieder zum Beispiel bei einem Romano Schmid sind, wenn der gestern dann eben vielleicht auch besser im Mittelfeld performt hat, hätte nicht nur, wie vorhin erwähnt, Justin Ginmar davon profitiert, sondern eventuell dann auch ein Marvin Ducksch. Aber es ist halt immer sehr, sehr einfach zu sagen, ja, der Junge, der hat die Schuld. Ich gehe da nicht immer mit.
Na, absolut. Also deswegen würde ich gerne noch mal mit dir lösungsorientiert sein, weil mein Impuls war gestern, wir hatten unfassbar viele Ecken. So, und wir waren ja wieder bei dem Thema mit den Standards und ich fand, die Ecken kamen gestern sehr, sehr gut rein. Also da kann man Ducksch gar keinen Vorwurf machen, ja. Und da habe ich mich gefragt, wäre es nicht ein kluger Schachzug von Ole Werner gewesen, tatsächlich mal den Burke reinzubringen in der 70. keine Ahnung wann, auf jeden Fall dem noch Spielzeit zu geben und so die Möglichkeit, sich da wirklich bullig durchzusetzen, bei eben diesen tollen Ecken, die reinkommen.
Ja, womöglich. Aber hinterher sind wir dann ja wieder immer schlauer. Das ist ja das Problem. Also natürlich kannst du...
Ja, aber der Coach muss ja vordenken. Also wir sind ja klar, wir machen ja nur die
Nachspielzeit. Natürlich, natürlich. Aber dann überlegst du, wen nimmst du runter bei dem Spielstand? Tauschst du 1-1? Nimmst du vielleicht dann den Justin Ginmar runter, weil er dir nicht diese Bulligkeit verspricht, weil du weiterhin diese Standards von Marvin Ducksch haben möchtest? Harmoniert das weiterhin noch so gut, wie du es dir wünschst? Das ist ganz schwierig. Also du kannst ja jetzt dann auch nicht einen Defensiven rausnehmen und vielleicht dieses System, eben dieses veränderte System, dann noch ein Stück weit instabiler machen. Also Werder hat von diesem 4-4-2, was es ja nicht so klassisch immer war, sondern immer so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen verschoben, aber es war ja nicht so ein ganz deutliches 4-4-2, wie man es kennt. Aber es hieß ja lange, die Mannschaft kann das nicht so gut, weil eben das Spielermaterial dafür nicht da ist. Jetzt hat sie bewiesen, dass sie es doch einigermaßen gut hinkriegt, hat offensiv dadurch deutlich stärker gewirkt, hat aber auch defensiv, so sind dann eben auch die Tore gefallen, in der einen oder anderen Situation dann doch eben nicht ganz so sattelfest gewirkt, weil diese Abläufe nicht ganz so bekannt waren oder nicht ganz so verinnerlicht sind. Auch ein Sennelin sah da in der einen oder anderen Situation nicht so gut aus. Und dann überlegst du natürlich, was veränderst du personell noch mehr und löst eventuell hinten das auf, damit du vorne noch den Treffer machst. Es hat dann ja durch die Hereinnahme von Jens Day eigentlich ganz gut geklappt. Und es sind dann, auch ohne diese ausgelassenen Duckchancen, am Ende ist es dann diese eine Szene, die nicht verteidigt wurde, die noch viel, viel wichtiger ist. Weil die Szene hättest du ja locker anders lösen können. Und dann gewinnst du das Ding mit 2-1, selbst wenn dann diese Woltemade-Chance hinten raus noch irgendwie kommt. Die kommt ja dann vielleicht auch gar nicht mehr. Oder wer weiß, was dann noch passiert. Also ja. Es ist total tricky. Natürlich kannst du da sagen, warum wechselt der wieder nicht früher? Aber das ist mir immer einfach irgendwie zu kurz gedacht. Also jeder Spieler bringt seine eigenen Qualitäten mit. Klar, das kann mit einem Burke gut ausgehen, es kann aber eben auch nicht. Also Justin Ginmar hat es ja eben auch nicht schlecht gemacht. Warum soll ich den früher runternehmen?
Ja, gut. Wo wir gerade bei Stay sind und Spielermaterial, wir haben hier eine Zuschrift, leider ohne Namen, ihr Lieben. Schreibt die gerne mit dazu, dann können wir euch nämlich auch einordnen. Sollte Jens Day umschulen auf Stürmer? Das erwischt dich jetzt eiskalt, oder?
Nee, also bitte nicht. Solange es jetzt aus dem Mittelfeld heraus klappt, ist es ja umso schöner, weil ich finde einfach, man braucht seine Präsenz im Mittelfeld, eben auch um die gegnerischen Bemühungen da im Zentrum einzudämmen. Aber es ist schon echt cool. Also es war ein Thema schon länger. Im Sommer haben wir da auch drüber gesprochen. Er selber hat auch gesagt, er möchte torgefährlicher werden. Und da freuen wir uns doch dran, dass er jetzt Mittel und Wege findet, das genau umzusetzen. Ich hielt es auch gestern für einen cleveren Schachzug, ihn erst später zu bringen. Also man hätte ja auch denken können, Mensch, vielleicht macht das so wie zuletzt gegen Kiel, beginnt 45 Minuten und dann gucken wir mal. Ich finde es so rum dann eher angenehmer, auch weil Leo Bittencourt das wieder gut gemacht hat als Ersatz, aber dann hinten raus nochmal einen Stay zu bringen, der dann noch eben seine Kräfte da irgendwie einwirft und für Kompaktheit sorgt, dann sogar torgefährlich ist, dass er dann leider das Tor auch nicht mit verhindern konnte, wobei er da gar nicht so sehr involviert ist, ist dann natürlich bitter.
Eine Sache, da würde ich gerne noch drauf eingehen, ganz einfach, weil es diese Woche Thema war. Keke Topp wird länger ausfallen, mindestens bis Februar, so zumindest die Nachrichten, die uns erreichen. Da schauen wir natürlich alle auf die möglichen Wintertransfers und da weißt du ja auch, was gerade großartig gekocht wird. Der Tell soll ja im Gespräch sein. Wurde ich jetzt auch schon diverse Male darauf angesprochen. Ja,
hat aber gestern Startelf bei den Bayern gespielt. Ne? Also ist jetzt auch nicht so, als sei der da komplett auf dem Abstellgleis. Der Name fällt halt ganz gerne. Der wurde mal kurz gespielt. Klar, wenn man den ausleihen kann, ist das sicherlich eine Nummer. Ich glaube auch, dass Werder da jetzt die Augen offen halten wird und sicherlich auch muss, weil für Keke Topp ist es einfach jetzt echt der ungünstigste Zeitpunkt. Es gibt nie einen günstigen, aber sich zu verletzen, der fällt jetzt einfach erstmal bis Februar aus, bis er dann mit dem Training wieder so richtig einsteigt und dabei ist es wahrscheinlich März. Also wenn es ganz schlecht läuft, ist er halt dann einfach nur noch Kurzarbeiter bis zum Ende der Saison. Dann ist die für ihn quasi schon fast gelaufen. Ich wünsche ihm, dass es anders sein wird. Aber im Prinzip muss Werder da personell dann eben nochmal nachlegen, weil du dann, haben wir jetzt drüber gesprochen, Berg anderes Profil hast, ein Grüll ein anderes Profil. Also eigentlich hast du diesen Spielertypen ja nicht noch einmal. Und ich weiß da nicht, ob der Mathis Tell da genau der Richtige ist. Vielleicht willst du da dann auch nach einem anderen Spielertypen Ausschau halten. Also ich bin da auch sehr gespannt, was kommt. Gucken wir mal, in welche Richtung das geht. Aber eigentlich musst du was machen.
Aber gibt es weitere Namen, die da gehandelt werden?
Aktuell ist es echt noch sehr ruhig. Also Werder hält da noch komplett dicht und alles drumherum auch bislang. Aber wir schauen mal.
Lass mal mit Blick auf das Pokalspiel, das ja schon am Dienstag ansteht, nochmal auf das Abwehrverhalten schauen. Da würde ich nochmal explizit aufs Verhalten schauen, denn ein enttäuschter Klaus schreibt Folgendes. Wir legen uns die beiden Gegentore selber rein. Beim ersten Tor irrlichtert Veljkovic im Strafraum, statt seinen Mann zu decken. Beim zweiten fällt Lien viel zu leicht. Wieso schaffen wir es nicht mal 90 Minuten Druck auf eine Mannschaft auszuüben? In Phasen ist das gut und dann geht gar nichts mehr. Das muss doch mal machbar sein. Wieso können wir nicht nach dem 2:1 das Ding nach Hause schaukeln? Ja, ich habe mich auch gefragt, gerade mit Blick auf Darmstadt, wie können wir es schaffen, hinten die Hütte verlässlich dicht zu machen, wenn wir in dieses Szenario reinlaufen, dass wir vielleicht führen und eben den Sack zumachen wollen, um im Jargon des Nikolauses zu bleiben.
Ja, es geht tatsächlich, aber nur gemeinsam, so langweilig diese Antwort ist. Also wenn man sich das 1:1 anguckt, der Stuttgarter, das fängt ja schon an, dass Leo Bittencourt die Flanke von Maximilian Mittelstädt einfach an der Außenlinie nicht verhindert. Klar ist dieser Ball, der dann da gesegelt kommt, total unangenehm und wird immer länger. Und Veljkovic sieht da ebenso wie Derek Köhn irgendwie auch nicht gut aus, weil die viel zu weit weg sind vom Torschützen. Aber Michael Zetterer macht da auch keine gute Figur, steht quasi im Tor. Also da ist dann so eine Verkettung von mehreren Unzulänglichkeiten und dann eben auch wie beim 2:2. Also Senelin lässt sich da wirklich, also das war einfach nicht in, das passte einfach nicht zur gesamten Situation, sich so zu verhalten. Also das war wirklich, wirklich ganz, ganz schlecht, da auch auf ein Foulspiel zu hoffen. Einfach viel zu wenig. Die ganze Kette steht gefühlt bei dieser Aktion an der, 40-Meter-Linie. Also ist viel zu hoch dafür, dass man selber 2:1 führt. Da hätten sie eigentlich viel, viel tiefer stehen müssen. Also das ist das mit Disziplin und Cleverness, was Ole Werner in seinem Statement auch gemeint hat. Das eine ist, in 1-gegen-1-Duellen das Ding vernünftig wegzuverteidigen, aber dass du dich so sehr rauslocken lässt gegen einen Gegner, bei der eigenen 2:1-Führung, klar, du hast vorher diese große Chance, vielleicht bist du da irgendwie so ein bisschen emotional offensiv mitgeschwommen, aber das darf der Truppe einfach nicht passieren.
Wie gut sah Zetti gestern eigentlich insgesamt aus?
Ja, der Fehler war halt schon echt krass, ne? Also der schmälert so den Gesamteindruck. Dann gab es ja nochmal so ein Abspiel, da wollte er auf Miloš Veljković rausspielen, hat dann ins Seiten ausgeschossen, hat danach dann Miloš Veljković angepfiffen, weil der nicht richtig angelaufen sei. Also das passte da irgendwie nicht ganz so zusammen, wobei ich auch fand, dass Miloš Veljković insgesamt gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr fehlerhaft agiert war. Das ist dann auch nochmal ein anderes Thema. Aber also Zetti hat dann hinten raus natürlich nochmal wichtig gehalten, gerade auch gegen seinen guten Kumpel Nick Woltemade, dann noch quasi das 2:2 dann sogar gerettet. Aber klar, also bei diesem Gegentor beim ersten, da sieht er natürlich schlecht aus.
Genau, Nick Woltemade, den wollen wir auch noch mal kurz erwähnen. Der war ja gestern zurück im Weserstadion, hatte fast das 3-2 noch auf dem Schlappen.
Das wäre es noch gewesen.
Da habe ich gedacht, oh, da muss er sich aber vielleicht auch erklären, ne? Bei Freunden und Familie. Für den war es ja ohnehin ein emotionaler Abend. Wie ist denn das eigentlich so? Ich meine, der ist ja ein Bremer Jung. Ich habe mich gefragt, die Familie, ist sie jetzt plötzlich ganz und gar für Stuttgart? Oder
haben wir ihn auch gefragt?
Doch also, eher noch grün-weiß.
Ja, wir hatten das Glück, hinterher noch kurz mit ihm auch zu schnacken. Also er sagte in der Tat, war ein total verrückter, emotionaler Tag für ihn. Und er hat ja ohnehin eine familiäre Verbindung nach Stuttgart. Das heißt also, es gibt Familienmitglieder, die ohnehin auch vorher schon für den VfB waren. Ich weiß sogar, dass sein Vater, glaube ich, auch großer VfB-Fan ist. Er sagte aber, wenn er das Ding am Ende gemacht hätte, er wüsste A nicht, was eigentlich los gewesen wäre mit ihm. Also das wäre dann, ich glaube, das totale Gefühlschaos gewesen. Er hatte ja auch vorher angekündigt, dass er nicht jubeln würde, wenn er denn treffen würde. Es wäre vielleicht in dem Moment ganz wenig anders gewesen. Er hat aber auch gesagt, wenn er den gemacht hätte, wäre seine Mutter wahrscheinlich arg traurig gewesen. Und er hat schon verraten, dass er Weihnachten zu Hause feiert. Also wer weiß, ob er da seine Geschenke dann überhaupt noch bekommen hätte. Vielleicht wäre Mama da sauer gewesen. Aber er sagt schon, nee, insgesamt auch seine Kumpels und so, die schauen natürlich jetzt VfB und klar sind die sicherlich im Herzen auch noch irgendwie Werder-Fans, aber du bist dann als guter Freund wahrscheinlich dann auch in erster Linie erstmal VfB-Fan und fieberst da natürlich mit.
Ja, klar. Aber das ist schon interessant, was dann bei den Woltemades unterm Weihnachtsbaum liegt. Weißt
ja,
du,
schauen wir
ob
mal.
Ob es die grün-weißen Schweißbänder sind oder dann doch irgendwie der Bierseidel aus Stuttgart. Keine Ahnung.
Spätzle mit Grünkohl.
Der auf jeden Fall, ja genau. Schmeckt, glaube ich, ganz gut. Spätzle mit Linsen schmeckt ja auch. Das müsste eigentlich aufgehen.
Müsste passen,
oder?
Du hast
ein neues Gericht kreiert. Ja, ja. Das koche ich gleich mal nach dem Frühstück.
Call me Melzer.
So. Wer auf jeden Fall, genau, wer auf jeden Fall zurück sein wird am Deich, noch ein Rückkehrer, Florian Kohfeldt am Dienstagabend. Die Magic Night steht an, 20.45 Uhr, das Achtelfinale im DFB-Pokal. Ich freue mich wie Bolle.
Definitiv.
Wie geht das aus, Malte? Ist eine komplett andere Partie, Werder geht als Favorit rein, Darmstadt hat aber auch in der zweiten Liga gerade einen fetten Lauf. Es gibt ja schon die vielfach zitierte Kohfeldt-Tabelle. Mhm. Was erwartet die Grün-Weißen?
Auf jeden Fall eine richtig schwierige Aufgabe. Klar, Darmstadt jetzt gegen Münster dieses Wochenende jetzt nicht ganz so überragt wie vielleicht in den Wochen zuvor, aber man sieht, dass da
0-0,
genau,
ne? Ist das
da wird aber gerade richtig gute Arbeit geleistet, jetzt gar nicht nur von Flo Kohfeldt, aber natürlich auch von Flo Kohfeldt. Ich kann schon versprechen, es gibt im Laufe des Sonntags ein Interview mit ihm bei uns in der Deichstube. Er hat jetzt nicht mit vielen Zeitungen im Vorfeld gesprochen. Mit uns hat er gesprochen, der Kollege Corteus hat das alles aufgeschrieben, also da dürfen sich die User sicherlich noch drauf freuen. Das wird für ihn natürlich eine ganz emotionale Kiste und der weiß natürlich auch, mit dieser Situation umzugehen. Er weiß, dass er total im Mittelpunkt stehen wird, was für seine Mannschaft eigentlich super angenehm ist, weil er sagen kann, ich nehme euch hier alles ab, die gucken eh nur, wie ich reagiere, macht ihr euren Stiefel und zeigt auch mal den Bremern, was Sache ist, weil die sind der Favorit, die müssen liefern, die wollen unbedingt weiter und so ist es ja auch. Also Werder ist eigentlich total in der Bringschuld und hat jetzt wieder so ein Spiel, wo du eigentlich liefern willst, theoretisch einen Schritt näher an Europa kommen willst, also was Höheres erreichen kannst. Eben das, was Marco Friedl ja auch gesagt hat, wenn du was erreichen willst, musst du solche Spiele eben ziehen. Das musst du auch gegen Darmstadt, ohne Wenn und Aber, wenn ein Erstligist auf ein Zweitligist trifft, vor allem zu Hause. Es wird nur nicht einfach. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es eventuell in die Verlängerung geht, aber am Ende muss einfach Werder clever genug sein, dieses Spiel zu gewinnen. Wenn sie es nicht sind, haben sie es dann auch einfach wirklich nicht verdient zu gewinnen oder weiterzukommen. Ist dann so.
Wie sieht denn jetzt die adäquate Vorbereitung aus bis 20:45 Dienstagabend?
Meine persönliche.
Was macht die Mannschaft noch? Ja, deine auch. Das würde mich auch mal interessieren. Nee, aber ich habe mich gefragt. Du hast ja gesagt, die Mannschaft geht heute mit Kohfeldt, wollte ich schon fast sagen, mit Ole Werner in die Analyse. Und wie werden die Jungs jetzt nochmal explizit fit gemacht? Weil du musst ja die Learnings aus dem Spiel gegen Stuttgart nochmal mit rausnehmen. Wie sieht das Programm der Mannschaft jetzt aus in den kommenden zwei Tagen?
Ja, das ist tatsächlich natürlich ein dosiertes Programm. Also du machst viel mit dem Kopf, sprich Analyse und ein bisschen das durchgehen, was halt nicht so gut war und was nächstes Mal besser werden soll. Dann wird es ja auch noch eine Analyse geben, wie spielen eigentlich die Darmstädter. Das wird also auch nochmal in den Kopf gehen. Du machst jetzt aber auf dem Platz diesmal gar nicht so viel. Also das ist halt eine englische Woche jetzt. Da musst du ein bisschen verändert trainieren. Hat ja jetzt keinen Sinn, die am Montag alle über den Platz zu scheuchen und dann am Dienstag ist keine Luft für, ja, wer weiß, eventuell 120 Minuten plus Elfmeterschießen mehr da. Sebastian Hoeneß hat das gestern ganz gut erklärt. Die Stuttgarter sind ja in einer komplett anderen Situation mit Champions-League-Belastung, Bundesliga und DFB Pokal, die hatten jetzt, glaube ich, ihr drittes Auswärtsspiel hintereinander. Also die sind nur auf Reisen und er sagt auch, ja, wir reisen, wir regenerieren und wir spielen und dann reisen wir und dann regenerieren wir und dann spielen wir und dann reisen wir und dann regenerieren wir und dann spielen wir. Und so im Kleinformat wird es jetzt auch bei Werder sein. Du hast den Vorteil, dass du nicht reisen musst jetzt ad hoc, sondern du bleibst erstmal hier. Das heißt aber, heute am Sonntag ist Regeneration, am Montag wird fokussiert, aber dann doch dosiert, mit dem Blick auf Darmstadt trainiert, damit die Spieler eben alle Kraft haben, um dieses Ziel zu wuppen, im Pokal zu überwintern und im Viertelfinale im nächsten Jahr noch dabei zu sein. Und wer weiß, was dann noch für Möglichkeiten offen sind. Also da spielen ja einige Mannschaften, sprich Bayern, Leverkusen, Leipzig, Frankfurt spielen ja alle untereinander gegeneinander. Also die nehmen sich schön gegenseitig raus. Das garantiert dir nicht, dass Werder in Berlin dabei sein wird. Aber du hast auf jeden Fall eine wesentlich bessere Chance als in anderen Jahren. Und alleine das sollte Ansporn genug sein, gegen Darmstadt wirklich alles auf den Platz zu lassen, um es im Idealfall eben nach 90 Minuten, wie auch immer, dann für sich zu entscheiden.
Ja, ich hoffe, dass wir genau diese Lehre daraus ziehen und nicht sagen, es ist so viel offen, ne? Der Weg ist bereitet und jetzt verkacken wir es, um es mal ganz klar und deutlich zu sagen. Ich hoffe, die Kinder hören bis hierhin nicht. aber wir sind erstmal positiv. Wir nehmen, den Schwung können wir nicht mitnehmen, aber wir nehmen die Learnings mit raus und die Erkenntnis, dass es an der einen oder anderen Stelle eben besser gemacht werden muss, dass wir stringenter nach vorne gehen, dass wir die Chancen nutzen und Darmstadt zeigen, wer wohin gehört. Wenn ihr Lieben mit dabei seid im nächsten Nachspieldeich, freuen wir uns sehr. Ihr dürft euch auch gerne die nächsten 48 Stunden melden. Rund um die Uhr sind wir für euch da unter der 0160 9821 dreimal die 8 und die 4. Malte, was geht bei dir heute noch?
Ich sortiere, glaube ich, noch die Duxch-Zuschriften.
Okay. Hast du eigentlich einen Adventskalender, wo dann so einzelne Kläppchen gefüllt sind mit Werder-Utensilien? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Mit Werder-Utensilien nicht. Aber ich habe tatsächlich zu Hause einen Adventskalender stehen. Das ist richtig. Ich lass mich überraschen. Ich habe heute tatsächlich noch nicht reingeschaut. Mal gucken, was da so zutage kommt.
Ja, dann guck mal und ihr macht bitte auch eure Kläppchen auf, solltet ihr sie haben. Wobei, ich glaube, hier im Norden sagt man gar nicht Kläppchen, ne? Was sagt man hier? Türchen?
Türchen. Es sind die klassischen Türchen, genau.
Ja, im Sauerland heißt das Kläppchen. Ja,
Sauerland.
Gut, Sauerland. Wo die Mädchen noch wilder als die Kühe sind. Aber wir kennst du das?
Kenn ich tatsächlich nicht, finde ich aber schön. Ich kenne dich ja.
Ja, wo die Misthaufen qualmen, da gibt's keine Palmen und so. Aber wir driften mal wieder ab. Bevor wir das tun, ihr Lieben, entlassen wir euch. Wenn ihr das gut fandet, lasst uns Liebe, 5-Sterne-Deluxe da. Darunter machen wir es nicht. Total super, dass ihr uns immer wieder tragt. Cheers vom Nachspieldeich. Zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es diese Podcasts so gibt. Ciao, Malte.
Bis dann, macht's gut.